Staubfinger drehte sich um und für einen Moment hatte Maggie Angst, er könnte ihr von der Stirn ablesen, was sie vorhatte, und es Mo erzählen. Doch Staubfinger wandte sich wieder ab und küsste Roxanne auf das schwarze Haar. »Welche Worte?« Resa sah sie verständnislos an. »Die Worte, die Orpheus dir geschrieben hat.« »Die Worte, für die Mo fast gestorben wäre«, wollte sie hinzufügen. »Nun würden sie ihm das Leben retten.« Resa blickte zurück zu dem Zelt, in dem Mo schlief. »Ich hab sie nicht mehr«, sagte sie. »Ich hab sie verbrannt, als dein Vater nicht zurückkam.« »Nein.« »Sie hätten ihn ohnehin nicht schützen können.« Zwischen tropfnassen Nesseln trat ein Glasmann hervor, blassgrün wie viele der Glasmänner, die noch im Wald lebten. Er nieste und huschte erschrocken davon, als er Maggie und Resa sah. Ihre Mutter legte ihr die Hände auf die Schultern. »Er wollte nicht mitkommen, Maggie. Er hatte Orpheus angewiesen, nur etwas für uns zu schreiben. Dein Vater will bleiben, auch jetzt noch, und weder du noch ich können ihn zwingen, zurückzugehen. Er wird uns das nie verzeihen.« Resa wollte ihr das nasse Haar aus der Stirn streichen, aber Maggie stieß ihre Hand fort. Es konnte nicht sein. Sie log. Mo würde niemals ohne seine Frau und seine Tochter hierbleiben, oder? »Vielleicht hat er ja doch recht. Vielleicht wird alles gut«, sagte ihre Mutter leise. »Und wir erzählen Elinor irgendwann, wie dein Vater die Kinder von Umbra gerettet hat.« Aber Resas Stimme klang nicht halb so hoffnungsvoll wie ihre Worte. »Eichelhäher«, flüsterte sie, während sie zu den Männern hinüberblickte, die am Feuer saßen. »Das war das erste Geschenk, das dein Vater mir gemacht hat. Ein Lesezeichen aus Eichelhäher-Federn. Ist das nicht seltsam?« Maggie antwortete nicht, und Resa strich ihr noch einmal über das feuchte Gesicht und ging zurück zum Zelt. Verbrannt. Es war immer noch dunkel, aber ein paar frierende Feen begannen schon zu tanzen. Mo würde bald aufbrechen und es gab nichts, was ihn noch aufhalten konnte. Nichts. Baptista saß allein zwischen den Wurzeln der großen Eiche, in die die Wachen nachts stiegen, weil man von den höchsten Zweigen aus fast bis nach Umbra blicken konnte. Er nähte eine neue Maske. Maggie sah die blauen Federn in seinem Schoß und wusste, wer sie bald tragen würde. »Baptista!« Maggie kniete sich neben ihn. Die Erde war kalt und feucht, aber das Moos zwischen den Wurzeln war weich wie die Kissen in Elinors Haus. Er lächelte sie an, die Augen voll Mitgefühl. Sein Blick tröstete noch mehr als Dorias Hände. »Ah, die Tochter des Heers«, sagte er mit der Stimme, die der starke Mann Baptistas Marktplatzstimme nannte. »Welch schöner Anblick zu so dunkler Stunde! Ich habe deinem Vater ein gutes Versteck für ein scharfes Messer genäht. Kann ein armer Schauspieler dein Herz noch auf eine andere Weise leichter machen?« Maggie versuchte es mit einem Lächeln. Sie war die Tränen so leid. »Kannst du mir ein Lied singen? Eins von denen, die der Tintenwebe über den Eichelhäher geschrieben hat? Es muss von ihm sein, das Schönste, das du kennst, eines voller Kraft und Hoffnung?« Baptista lächelte. »Sicher, nach so einem Lied ist mir ebenfalls. Auch wenn«, setzte er mit verschwörerisch gesenkter Stimme hinzu, »dein Vater es gar nicht mag, wenn man sie in seiner Gegenwart singt. Aber ich werde einfach so leise singen, dass meine Stimme ihn nicht aus dem Schlaf schreckt. Lass sehen, welches ist das Richtige für diese finstere Nacht.« Er strich nachdenklich über die fast fertige Maske in seinem Schoß. »Ja«, flüsterte er schließlich, »ich weiß.« Und mit leiser Stimme begann er zu singen. »Hüte dich, Pfeifer, dein Ende ist nah. Sieh, wie die Natter sich windet, wie ihr die Kraft langsam schwindet. Der Herr hat sie ihr genommen, der Herr, den kein Schwert verletzt, den keiner eurer Hunde hetzt, der nie dort ist, wo ihr ihn sucht und fortfliegt, wenn ihr ihn verflucht.« Das waren die richtigen Worte. Maggie ließ sich das Lied von Baptista vorsingen, bis sie jede Zeile wiederholen konnte. Dann setzte sie sich abseits unter die Bäume, dorthin, wo der Schein des Feuers gerade noch die Nacht vertrieb, und schrieb das Lied in das Notizbuch, das Mo ihr vor langer Zeit gebunden hatte, in dem anderen Leben, nach einem Streit, der inzwischen so seltsam schien. »Maggie, du wirst noch in dieser Tintenwelt verloren gehen«, hatte er das damals nicht zu ihr gesagt? Und nun wollte er selbst nicht wieder fort aus dieser Welt, wollte allein hier bleiben, ohne sie. Schwarz auf weiß. Sie hatte lange nicht mehr laut gelesen. So lange. Wann hatte sie es zum letzten Mal getan? Als sie Orpheus hergebracht hatte? Denk nicht daran, Maggie. Denk an die anderen Male, an die Nachtburg, an die Worte, die geholfen haben, als er verwundet war. Hüte dich, Pfeifer. Dein Ende ist nahe. Ja, sie konnte es immer noch. Maggie spürte, wie die Worte Gewicht bekamen auf ihrer Zunge, wie sie sich verflochten mit dem, was sie umgab. Sieh, wie die Natter sich windet, wie ihr die Kraft langsam schwindet. Der Herr hat sie ihr genommen. Sie schickte Mo die Worte nach in den Schlaf, spann ihm daraus einen Panzer, undurchdringbar selbst für den Pfeifer und seinen finsteren Herrn. Der Herr, den kein Schwert verletzt, den keiner eurer Hunde hetzt, der nie dort ist, wo ihr ihn sucht und fortfliegt, wenn ihr ihn verflucht. Maggie las Fenolius' Lied viele Male, bis die Sonne aufging.